Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Zu der Ärztin musst du unbedingt hingehen, da bist du so gut aufgehoben. Oder das Essen im Restaurant, McDonald's oder Burger King, ist so gut, da musst du wirklich mal hingehen. Also solche Empfehlungen, je nachdem, mit wem man sich abhängt, kennt man, ja, kennt jeder Empfehlungen. Aber wie klingt das? St. Matthäus ist eine wunderbare Gemeinde, da könnt ihr Jesus erleben. Die empfehle ich dir. Wie wirkt es auf euch? In 2. Korinther 3, Vers 3 steht, ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Paulus schreibt, ihr Korinther, ihr seid als Gemeinde ein Empfehlungsbrief für Jesus. Und das wird nicht nur der Gemeinde in Korinth zugesprochen, sondern gilt auch für uns als Gemeinde heute. Was? Wir? Echt? Genügen wir diesem Anspruch? Ist das so? Werden wir von anderen empfohlen? Genügen wir denn, ein Brief Christi zu sein? Ist das ein Ort, wo Liebe und Annahme erfahrbar wird? Wo Menschen, die kommen in den Gottesdienst, ja, die Botschaft von Jesus an uns lesen können? Oder vielleicht denkst du, ja, stimmt. Ja, Wiesenfest war gut, Gemeinschaft. Oder du denkst an die vielen Gottesdienste, die unterschiedlichen Gottesdienstformen. Du hast den Glauben hier vielleicht gefunden, eine Heimat gefunden. Du sagst, ja, auf jeden Fall. Oder du sagst, hast du gut reden, Olli. Du bist hier erst seit 2017. Ich bin viel länger da. Ich habe hier aber auch schon, ist nicht nur alles Ponyhof, ich habe auch schon auch ein bisschen Schmerzen hier erlebt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade aktuell empfehlen würde. Also positives, negatives, Schmerzen, Freude, alles im gleichen Raum. Gibt es denn die perfekte Gemeinde? Wie war das eigentlich in Korinth? Die Gemeinde war bei weitem nicht perfekt. In großen Teilen herrschte ja Unordnung, unmoralisches Verhalten, Chaos. Und dennoch sagt Paulus, ihr Korinther, ihr seid ein Brief Christi. Und er sagt es wirklich zu uns Matthäusler, ihr seid ein Brief Christi. Faktisch sind meine Frau und ich der Beweis, dass St. Matthäus uns empfohlen wurde. 2016 kamen wir, also Debbie und ich, nach Augsburg und suchten eine Gemeinde. Wir wohnten am Eiskanal, genau über die Afra-Brücke und haben uns immer in Richtung Stadtmitte orientiert. Zugegebenermaßen, wir hatten ein bisschen Respekt vor der Friedberger Straße, von den Spielcasinos und den Barbershops. Wir dachten, wir sind jetzt gerade in Neukölln. Naja, also ich liebe Hochzoll. Und wir haben uns aber immer Richtung Stadtmitte orientiert. Und wäre da nicht Nadine Ludwig gewesen, die auf uns zugekommen ist und sagte, geht doch mal zu St. Matthäus, die Gemeinde empfehle ich euch. Es ist spannend, oder? Und so stehe ich da und kann nicht sagen, Gott ist wirklich gut. Er schreibt seine Geschichte mit jeder Gemeinde und er will die Gemeinde segnen, damit wir ein Segen sind. Denn es ist seine Gemeinde und er darf hier in der Mitte stehen. Wir schauen auf ihn. So schreibt Paulus, er aus Ephesus diese Zeilen an die Gemeinde. Er hat mit viel Mühe bei der Gründung mitgewirkt und die Gemeinde wächst und wächst stetig. Und wo viele Leute sind, da herrscht auch ganz viel Aufmerksamkeit. Wo viel Aufmerksamkeit ist, wollen Redner hin, die es drauf haben. Die bringen auch ihre eigenen Empfehlungsschreiben mit, ja, von anderen Gemeinden und predigen da. Und plötzlich gibt es dann gewisse Leute, die über Paulus etwa Folgendes sagen. Paulus ist kein guter Prediger. Er macht viel zu lange komplizierte Sätze. Muss ich aufpassen. Er sollte einmal einen Kurs in Rhetorik besuchen. Außerdem ist er auch immer wieder mal krank und so weiter. Also die Leute, die Paulus da verdrängen und ersetzen wollen, empfehlen sich im Grunde selbst. Und wir kennen das so, das mit den Empfehlungen von sich selbst, das kann auch manchmal peinlich und aufdringlich werden. Deswegen will Paulus damit gar nicht erst anfangen als Gründer der Gemeinde, sondern nimmt sie mit, tiefer einzutauchen. Der nimmt sie mit, den Weg ins Innere des Herzens zu gehen, ganz nach dem Motto, Ihr müsst nicht tolle Sprecher einladen, die wahnsinnig gut sind, rhetorisches Feuerwerk hier abliefern. Ihr habt den Heiligen Geist, den Geist Christi, so nennt er sich, in euch, der euch lebendig und zum Zeugnis Christi macht. Es gibt etwas Geheimnisvolles und Schönes, was sich dann in diesem Inneren ereignen möchte. Es geht darum, was sich in eurem Herzen abspielt. Es geht hier um Christus in euch. Was bringt all das Wissen und alle schönen formulierten Sätze, wenn Christen danach weder mündig noch lebendig werden? Und das macht Paulus ganz geschickt, indem er sie einlädt, ins Innere zu schauen. Also schreibt Paulus in Vers 3, wir sind ein Brief Christi, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf fleischernen Tafeln des Herzens. Nun, was meint er? Paulus meint hier die Steine mit steinernen Tafeln, das Gesetz, welches dem Volk Israel unter Mose gegeben wurde. Es waren 613 Gesetze, darunter auch die berühmten 10 Gebote, und die wurden eben auf Tafeln geschrieben. Und es galt, wer sie hält, der wird leben, und wer nicht, der wird sterben. Und das ist gar nicht so einfach, denn auch wenn wir lesen später in Vers 6, der Buchstabe tötet, heißt nicht, dass wir jetzt alle nicht lesen dürfen und nur Mathe studieren, nur mit Zahlen zu tun haben, sondern trotzdem brauchen die ja das Gesetz, um die Ordnungen zu lesen. Und für einen Jude war das damals, also es war ganz schwer, immer wieder das Gesetz zu lesen. Ja, es hatten die Gesetzeslehrer eine Schriftrolle oder Könige, die hatten wahrscheinlich eine, aber viele wussten es gar nicht, dass sie eine haben, geschweige denn, wo sie liegen oder was drin steht. Also gab es diese Gebetsriemen. Sie wollten, dass sie sich wirklich täglich an diese Gebote erinnern und diese Tefillin, vielleicht habt ihr es mal gesehen, diese Gebetsriemen, und da ist ein Kästchen drin mit Gebeten aus Papyrus, und man versuchte da drin einfach zu leben, sich zu erinnern und sich danach zu halten. Aber die Ansage war klar: Ich bin ein heiliger Gott, halte alle Gebote und du wirst leben. Da steht nicht, halte ein paar Gebote und dann wird es dir besser gehen, es verändert dich dann schon, das passt schon, dann wirst du besonderer, voller Liebe. Nein, da steht ganz und gar 100%. Wie ist es heute? Schwierig, oder? Oder schaffen wir das? Ich bin doch gut. Hab nicht geklaut, das ist schön, aber wenn ich zum Beispiel dir die Frage stelle, wie war dein Ruhetag, dein Sabbat, dein letzter, bist du da zur Ruhe gekommen? Hast du nichts getan? Denn dieser Tag ist genauso wichtig für Gott, und er weiß, dass wir ihn brauchen. Wurdest du still und hast erkannt, dass Gott Gott ist? Vielleicht merkst du, oh ja, da bin ich weit davon entfernt, dann kann ich sagen, willkommen im Club. Plötzlich müssen wir Paulus in Römer 3, Vers 10 recht geben, dass keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Wir müssen deutlich sagen, nach dem Gesetz blüht uns alle die Todesstrafe. Und das meint Paulus in Vers 6, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Gott will aber, dass wir leben. Er will so sehr, dass kein Mensch verloren geht. Das Problem ist, dass wir das Menschen nicht immer wollen, aber Gott will es. Der alte Bund bringt uns an die Grenze. Wir merken, wir können uns selbst nicht retten. Die Erkenntnis ist wichtig und zeigt uns, aber der Weg geht noch weiter. Und so muss Jesus kommen und sterben. Er war der einzige 100% perfekte Mensch, der in diesem Willen Gottes gelebt hat. Darum ist er stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen. Und ein paar Stunden vor seinem Tod leitet er den neuen Bund beim Abendmahl ein, als er den Kelch austeilt mit den Worten: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut des neuen Testaments, des neuen Bundes, der für euch und viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Wir haben wieder einen Weg. Paulus schreibt es auch in Römer 3, Vers 24, wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden. Gnade heißt hier nicht, Gott, hilf uns weiter, gute Menschen zu sein. Gott, um andere Menschen zu beeindrucken oder ein bisschen sozialer zu sein. Gnade ist kein Konzept, damit Menschen irgendwie alleine weitermachen nach bestem Wissen und Gewissen. Gnade ist hier ganz konkret eine Person, sie ist Jesus. Er ist der, der das Leben schenkt. Gott nimmt also das steinerne Herz raus, das nur danach war, von außen Gebote zu befolgen, Dinge zu tun, damit auch andere beeindruckt sind vielleicht, oder halt immer in diesem Tun, 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 Versuch mit einer eigener Kraft das zu tun. Und im Grunde steckt es in diesen Religionen so tief drin, im Menschen, dass man etwas tun muss, damit Gott vielleicht einmal gnädig ist. Und genau das fand Luther zu seiner Zeit so tragisch. Es hat ihn fertig gemacht, nicht zu wissen, wann reicht es denn mit diesem Tun. Es kann doch nicht sein, dass wir mit Gott so eine Art Handel betreiben müssen, dass er vielleicht unsere Sünden hier und da erlässt. Erlässt er sie dann am Ende ganz oder nur ein Teil? Zur Zeit Luthers gab es diesen Ablasshandel und man konnte sich eben mit Geld freikaufen von den Strafen des Fegefeuers. Und das passt so überhaupt nicht zu dem, was Paulus hier schreibt. Denn vor dem Gericht Gottes befreit Geld eben halt auch nicht. Nur die Gnade. Der Ablasshandel ist lange vorbei. Aber ich behaupte, dass es immer noch eine Art Ablasshandel mit Gott gibt in der Gesellschaft. Ich nenne es mal so die Ablasshandel-Mentalität. Dieses Prinzip steckt so tief in unserem Menschen drin. Ich muss irgendwas einsetzen, irgendwas tun, um etwas zu bekommen. Gottes Liebe zu erkaufen, Gottes Gnade zu erkaufen. Das Prinzip, ich gebe und du gibst. Jetzt hat mich so auf Insta von ein Pastor hat das einfach geteilt in seiner Story. Es hat ihn so fertig gemacht, das ging ihm durch Mark und Bein. Er kommt nach Hause und der Sohn, 6-Jähriger, sagt, Papa, komm mit, ich zeig dir mein Zimmer. Und total okay, und es war aufgeräumt. Und dann sagt er, liebst du mich jetzt mehr? Und es hat ihn so getroffen, er ist raus und musste nur weinen. Und es ist schon hart. Und ich glaube, Gott muss auch weinen, wenn wir so denken. Gnade. Und wie schnell schleichen eben diese Denke jetzt bei uns Christen auch ein? Ich sollte mehr Bibel lesen, damit Gott irgendwie besser denkt. Das ist auch irgendwie so eine Ablassmentalität. Oder ich soll etwas mehr spenden. Das ist auch diese Mentalität. Oder andersrum. Bin ich denn so schlecht, dass mir dieses Unglück geschieht, dieses Leiden? Auch. Gnade ist eine Person, Jesus Christus. Das Entscheidende am Christentum ist, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und das macht uns frei. Frei, um sich selbst zu drehen. Luther schreibt dazu, die Schwere der Sünde soll niemand zur Verzweiflung treiben, sondern man soll sich vielmehr der Gnade anvertrauen und deren Größe hoch rühmen, denn die verschlingt die Sünden, wie groß sie auch immer seien. Und das ist das Evangelium. Also das steinerne Herz wird raus und Gott gibt uns ein neues, weiches Herz. In diesem Herz lebt Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist, wenn du es möchtest. Und es gibt ein Angebot für eben alle Menschen. Es geht letztlich um die Frage, ob das Leben eines Christen der Welt ein angestrengter Versuch ist, ein besserer Mensch zu werden, oder ob es im Leben aus tiefer, geheimnisvoller, vertrauter Gemeinschaft mit Gott. Das ist ein Riesenunterschied. Das schreibt Paulus in Vers 4. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Er sagt, vertrau mir alles an. Du darfst mir alles sagen, was bei dir im Herzen nicht in Ordnung ist. Ich habe alles ans Kreuz getragen. Du brauchst keine Angst haben vor dem Gericht. Ich sehe dein Herz. Ich bin viel mehr an deinem Inneren interessiert als an gnadenloser Perfektion. Ich bin in erster Linie an deinem Sein interessiert. Und so dürfen wir als St. Matthäus gerne das in Anspruch nehmen, ein Brief Christi zu sein. Wir strahlen nicht, weil wir so besonders sind, so tolle Gottesdienste gestalten und mit Gaben und Fähigkeiten Dinge auf die Beine stellen, sondern weil wir alle im gleichen Boot sitzen. Wir sind abhängig von Jesus. Wir alle brauchen ihn. Er ist in der Mitte, wir schauen auf ihn, er ist das Haupt. Und er darf hier wohnen. Und wir schaffen Raum für den Heiligen Geist. Und das ist letztendlich die Kraft, das Geheimnis der Kraft. Jesus sagt, ihr braucht mich, dann komme ich kraftvoll rein. Wer mich nicht braucht, bei dem muss ich auch nicht einkehren. Wisst ihr, man könnte es auch so formulieren, Jesus ist auf Wohnungssuche. Er tut das da, wo Menschen das Wort von Jesus hören und sich daran halten und richten. Er tut es da, wo Menschen sich sagen lassen, wer sie sind und wer Gott ist. Das ist die einzige Bedingung, die der wohnungssuchende Gott hat. Haltet euch an Jesus und sein Wort, dann ziehe ich ein. Jesus sagt das in Johannes 14, 23, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und ich werde zu ihm kommen und immer in ihm gegenwärtig sein. So eine geniale Nachricht. Das ist das Geheimnis eines jeden Christen. Es kann noch so ein armseliges Christenleben sein. Unsere verdrehten, lebensgeschichtlichen, missglückten Lebensläufe. Oder manchmal sind wir noch so unmündig und so verbogen, so Stück weit. Aber das ist überhaupt keine Bedingung. Und es schockt den Heiligen Geist überhaupt nicht, weil er sich nach Gemeinschaft, nach Intimität mit dir sehnt. Viel mehr, als dass du alles richtig machst. Er ist nicht dein Mathelehrer, der alles kontrolliert, richtig oder falsch, sondern er ist dein Freund. Und von einem Freund verlangt man ja auch nicht, dass er alles richtig oder sie, Freundin, alles richtig macht, oder? Sondern wir genießen das Zusammensein. Oder wenn du eine Person liebst, ja, doch nicht, weil sie alles richtig macht, sondern weil sie da ist. Und eins der letzten Worte, da dürfen wir jetzt in Jesu Herz reinschauen, war in Johannes 17, 24. Das ist so sein Mission Statement. So darauf kommt es jetzt an. Warum kam er auf diese Welt? Warum hat er getan, was er getan hat? Da steht, Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Das ist das Vaterherz. Kurz vor der Himmelfahrt betet er, aber Vater, ich habe einen Wunsch noch. Schenk ihnen Einheit. Und ich will so sehr, dass sie alle kommen. Und ich denen das alles zeige, was wir da oben haben. Das ist das Herz. Das Herz ist die Perspektive, die Schätze. Ich will so sehr, wie ein Kind, das ein Spielzeug bekommt und es teilt. Und Papa will spielen, guck mal hier. Also dieses, das ist sein Anliegen. Komisch, oder? Wir verstehen es auf der Ebene von Menschen, aber auf der Ebene von Gott zu Menschen glauben wir es nicht. Wie schnell kommt der Gedanke, ach Gott hat immer so irgendwelche Absichten vielleicht noch. Irgendwas fehlt ihm ständig an mir. Gefühlt bin ich immer so ein Mängelwesen. Das sind so Gedanken, die hochkommen. Aber nein, die Grundlage ist nicht irgendwie gescheit sein oder ein Wissen oder ein Verstehen, keine Fehlerlosigkeit, keine gnadenlose Perfektion, sondern ein ehrliches Miteinander. Und dann kannst du mit David einstimmen, siehe in Psalm 51, Vers 8, siehe, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Und weiter geht es mit Vers 5 und 6. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selbst, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Jetzt könnte man sagen, Gnade verstehe ich, Gott ist gnädig, kann ich machen, was ich will, die Hände in den Schoß legen. Nee, Paulus ist ganz andere Meinung. Nicht weniger als dreimal erwähnt er hier in diesen Sätzen, dass er tüchtig ist mit seinen Mitarbeitern. Er setzt sich voll für den Herrn ein, für die anderen Menschen. Und wenn hier steht, das Gesetz tötet, heißt es ja nicht, dass man es abschaffen will. Das ist ein Riesenunterschied. Christen versuchen zu leben, wie es Gott gefällt. Nicht aus der Angst heraus, sondern aus der Dankbarkeit. Weil Jesus mir so viel geschenkt hat, kann ich auch weiter schenken. Weil Christus in mir lebt, mich und von innen nach außen verändert. Und so schreibt Paulus, dass wir tüchtig sind, kommt von Gott. Er gibt die Kraft, er gibt die Gaben, er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Luther schreibt hierzu, gute, fromme Werke machen nimmermehr einen guten, frommen Mann, sondern ein guter, frommer Mann macht gute, fromme Werke. Die Reihenfolge ist eben wichtig. Die Werke sind nicht unwichtig, sie kommen, wenn ein Mensch mit Gott lebt. Aber sie sind eben keine eigene Leistung, sie kommen von Gott. Und ich finde, das haben wir so oft gehört in Predigten. Das wissen wir. Aber das kann befreiend sein, mal diese Frage zu stellen. Wie ist es denn, wenn ich nicht mehr leisten kann? Wie ist es, wenn ich versage, wenn ich irgendwas voll in den Sand setze? Wenn etwas ganz Existenzielles wegbricht? Wenn ich älter werde, wenn ich krank werde? Wenn ich plötzlich abhängig bin von jemand anderem? Wenn ich selbst nicht mehr essen oder trinken kann? Wenn mich jemand plötzlich pflegen muss? Wir definieren uns eben über dieses Tun. Schaffe ich was, bin ich was wert in der Gesellschaft? Ja? Kriege ich das alleine hin, bin ich gut? Schaffe ich nichts, bin ich nichts wert? Und bin ich auf andere angewiesen? Naja, immer schwierig, ne? Ich will keinen zur Last fallen. Können wir vielleicht deshalb so schwer Hilfe annehmen, weil wir unser Leben selbst eben der Hand haben wollen? Weil wir uns und andere zeigen wollen, ich habe alles im Griff. Aber Paulus schreibt, alles kommt von Gott, wir sind sowieso abhängig von Gott. Ob wir gesund sind oder krank, ob wir viel schaffen oder nicht schaffen. Unser Wert hängt nicht davon ab, was wir leisten. Ich finde das einfach eine geniale Nachricht. Wir sind ganz abhängig von ihm. Dahinter steckt das Geheimnis der Kraft. Völlige Abhängigkeit von Jesus macht uns frei, lebendig und mündig. Gottes Geist bewirkt, dass wir lebendig sind. Wir sind lebendig, weil unsere Herzen schlagen. Ich bin kein Kardiologe, aber ich weiß, dass so ein Herz super komplex ist. Mit vielen Kammern, vielen Räumen. Das passt zu dem, was Gott uns heute sagen möchte. Er kennt alle Kammern, alle Räume und will dir dort begegnen mit seiner Liebe. Und wenn du es möchtest, es zulässt, dann kommt der Heilige Geist als Tröster. Er geht in den Raum, ins Tiefste, wo es weint. Wo es schmerzt. Diese Räume kennen wir alle. Und dann findest du wahrhaftigen Trost. Kein Vertrösten. Kein billiger Trost. Und vielleicht hast du einen Raum der Vergesslichkeit in deinem Herzen. Du hörst Dinge von außen, du hörst ganz viel und dabei bleibt es. Es macht dich nicht lebendig. Und du kommst da vielleicht auch gar nicht rein, weil du vergessen hast, wo der Schlüssel ist. Aber der Heilige Geist weiß, wo der Schlüssel ist. Der Heilige Geist kommt, erinnert dich, macht auf, wenn du es willst. Er drängt sich nie auf. Und dann öffnet der dir diesen Raum. Es ist der Heilige Geist als Lehrer. Die Wahrheit Gottes zu verstehen. Jesus sagt, der Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich selber euch gesagt habe. Vielleicht geht es dir auch so. Ich merke, es vergehen Tage, wo ich mich sehr viel mit Wissen beschäftige, Podcasts anhöre, sehr viel. Und das ist sehr gutes Material. Ich will es nicht negativ hier sagen, sondern wirklich, es ist ein Segen. Aber alle diese tolle Sachen bringen nichts, wenn der Weg ins Innere ja ausbleibt. Wenn wir nicht den Heiligen Geist damit hineinnehmen, dann macht es uns nicht lebendig und es verändert uns nicht. Es bläht auf, wir kriegen irgendwann Kopfschmerzen. So kommt die Veränderung, die Kraft aus dieser Abhängigkeit, aus der Verbundenheit mit Gott, aus der Einkehr in das Innere. Sein Ohr zu haben, seine Weisungen zu hören, seine Ermutigung zu leben, jeden Morgen neu mit ihm anzufangen, allmählich zum Guten verwandelt zu werden, im Scheitern Trost zu erleben. Es geht eben um diese alltäglichen Dinge mit Gott. Und dann werden wir mündig. Was bedeutet das? Es macht frei und nicht ängstlich. Wir sind dann entscheidungsstark und nicht zögerlich. Wir sind urteilsfähig und nicht fremdgesteuert. Menschen, dessen erkennbare Frucht innerlich ja wachsen und die in der Lage sind, auch Probleme zu bewältigen, Grenzen auszuhalten und ihr Potenzial abzurufen. Ja, Menschen, die ein Brief Christi sind, an denen man es ablesen kann, da ist irgendwo was anderes. Und so möchte ich dich zum Schluss einladen, ein paar Fragen zu stellen, die dabei helfen, das Innere mal nachzuspüren. Da bin ich gerade lebendig. Wie sieht es da eigentlich innen aus? Wir haben selten die Zeit im Alltag. Aber es gibt so ein paar Fragen, die dabei helfen, da mal hineinzuhören. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Eine Frage ist, wie geht's mir? Punkt. Wie geht's mir wirklich? Mein Papa ist heute im Gottesdienst und er hat mich mal angerufen im Studium. Olli, wie geht's dir? Und es war so eine Seminarphase und ich laber ihn voll. Bücher viel ausgeliehen, das Thema hin und her, bla 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 bla. Und er einfach wieder, wie geht's dir? Und ich, weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Und er sagt, wie geht's dir wirklich? Und dann habe ich gerade, ah, okay, der will in die Ebene rein. In welchem Moment oder bei welcher Sache fühle ich mich zutiefst lebendig? Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte und Geld keine Rolle spielen würde? Welche Träume, Begabungen, Visionen, Wünsche habe ich? Wir gehen gleich in eine Lobpreiszeit und da darfst du ja wieder vor Gott kommen und sagen, ich komme hier ganz mutig. Du kennst mein Innerstes und mit dem Innerstes komme ich jetzt vor deinen Thron. Mein Herz ist jetzt ganz bei dir. Komm du in mein Herz, du kennst diese Kammern, die verschlossen sind, aber ich will so sehr, dass du reinkommst. Oder du möchtest heute wieder neu sagen, dass du diese Beziehung zu ihm wieder neu kultivieren, wieder entfachen möchtest, wieder Feuer reinbringen willst. Ich glaube, es hilft jetzt einfach, vor Gott zu kommen und ehrlich vor ihm zu treten, auf ihn zu schauen, weil er ja hier in unserer Mitte ist. Es dreht sich alles um ihn. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.